Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die nicht nur Diagnosen stellen, sondern Menschen begleiten. Unser heutiger Gast gehört definitiv dazu. Dr. Med Timo Rother ist HNO-Facharzt, plastischer Operateur und Gesundheitsökonom. Und jemand, der nicht nur seine Praxis führt, sondern auch sein Familienleben mit 3 Kindern. 15 Jahre war er an verschiedensten Universitätskliniken tätig, hat operiert, gelehrt, weitergedacht. Mit Zwischenstationen wie Harvard-Boston und dem Ziel, Medizin menschlich zu machen. Privat ist er ein echter Bergflex. Klettern, Mountainbike, Wandern. Hauptsache draußen. Und Technik begeistert ihn genauso gut wie die Medizin. Aber was ihn wohl am meisten prägt, 3 kleine Menschen, die ihn nicht nur zum Spielplatz begleiten, sondern beim letzten Urlaub sogar in die Spielhalle geschleppt haben. Nicht ganz freiwillig, aber mit Papaherz. Heute sprechen wir mit einem Arzt, der weiß, dass Kindermedizin mehr ist als Otoskopie und OP. Es geht ums Leben, um Lernen und um das Vertrauen, das Kinder brauchen, wenn die Ohren drücken, die Mandeln stören oder die Nacht wieder laut wird. Wir freuen uns sehr auf Einblicke aus der Praxis, Haltung aus Erfahrung und einem Arzt, der genauso zuhört, wie er handelt. Willkommen bei Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch, Dr. Med Timo Rother.
Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision Medizin im Gespräch. Ich begrüße heute recht herzlich bei uns hier im Studio Dr. Timo Rother. Bei uns hier im Studio ist ein bisschen falsch ausgedrückt. Wir sind tatsächlich hier in seiner Praxis in München und wir sind völlig fasziniert. Es ist tatsächlich ein eigenes Videostudio hier. Timo, hallo.
Ja, hallo.
Timo, bevor wir starten, wir tiefer in die HNO-Medizin einsteigen, möchten wir uns heute mal noch ein bisschen kurz am Anfang damit beschäftigen, warum HNO-Medizin und warum vor allem Kinder?
Die Entscheidung für die HNO kam tatsächlich nach mehreren Formulaturen im Medizinstudium in diversen Fächern und einem allgemeinchirurgischen Kollegen, der mir als Student mit dem Satz entgegentrat, Herr Rother, unterschätzen Sie nicht die Befriedigung, jemanden geheilt zu haben. Und in der HNO ist es halt tatsächlich so, also unsere Patienten sind in den allermeisten Fällen ab Hals abwärts gesund. Das heißt, wir haben ein schönes, isoliertes Fachgebiet, schöne, saubere, einfache Operationen, schöne, saubere, einfache Behandlungen und einen überdurchschnittlichen Prozentsatz an Patientinnen, die auch dann tatsächlich zufrieden behandelt und ja, glücklich aus der Praxis laufen.
Ja. Timo, jetzt haben wir im Intro gehört, 15 Jahre Uniklinik. Mhm. Was hat dich da besonders geprägt?
Die medizinischen Herausforderungen tatsächlich hauptsächlich. Ja, es ist so, 5 Jahre Grundausbildung, HNO, dann erwirbt man seinen Facharzt, dann kommen noch Zusatzbezeichnungen dazu, dann macht man noch die plastische, dann macht man noch QM und was auch immer alles. Aber es ist an der Uniklinik halt schon so, man sieht Dinge, die man nirgendwo anders sieht. Es ist dafür eine gute Stufe härter, als jetzt, sagen wir mal, sich nach 5 Jahren in eine Praxis zu setzen, wobei die Praxis auch ihre Herausforderungen hat, so ist es jetzt nicht. Und man lernt unendlich viel. Insbesondere als junger Assistenzarzt im Alter von so im 2. Jahr schätzt man das überhaupt nicht. Und später merkt man dann, was man alles mitbekommen hat. Ich selber war nie der große Forscher. Aber Mai, die Forscher brauchen auch jemand, der ihnen den Rücken frei hält. Das genau. Und ich war dann halt immer der, der nachts um 2 die Not-OPs gekloppt hat. Das war mein Ding.
Timo, jetzt haben wir ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert, haben ja viele Bewertungen auch gelesen und ich würde jetzt mal sagen, die Eltern feiern dich, vor allem bei den Kindern. Wir haben da auch einige tolle Statements gefunden. Wie beeinflusst dich das Vatersein in der Arbeit gerade mit den Kindern?
Unendlich. Aber das hatte ich tatsächlich auch vorher schon bevor ich Kinder bekommen habe. Auch da war wieder eine Person in meiner Ulmer Universitätszeit sehr, sehr, sehr prägend. Das war mein alter Chef, der Herr Professor Rettinger. Der hatte uns bei jeder Visite eingebläut, die primäre Emotion von Patientinnen und Patienten ist Angst. Die wissen nicht, um was es geht. Die wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Das heißt, primär haben die erstmal Sorge und Angst. Und genauso geht es Eltern. Und bei Eltern ist die Sorge und die Angst um ihre eigenen kleinen Sprösslinge natürlich dann nochmal besonders ausgeprägt. Und da muss man drauf eingehen. Man muss mit denen reden. Man muss es ihnen erklären. Man darf keine Fachbegriffe verwenden. Und bei den kleinen Kindern war mein persönlicher Zugang zu den Kindern tatsächlich, das war mein erster Frankreich-Aufenthalt. Die Franzosen haben einen komplett anderen Zugang zu Kindern. Die behandeln die grundsätzlich wie kleine Erwachsene. Mhm. Und wenn man das macht, wenn man die wie kleine eigenständige Persönlichkeiten, wie Mini-Erwachsene behandelt, dann öffnen die sich ganz, ganz, ganz anders. Wenn in den Untersuchungsraum die Eltern mit dem Kind reinkommen, ich rede nie mit den Eltern, nie. Ich begrüße sie noch nicht mal. Als allererstes wird das Kind begrüßt und dann heißt es, na junge Dame, na, was machen wir denn heute? Und das klappt dann. Da gucken die einen an, so, ah, der könnte ganz nett sein.
Ja, ist ja klar, die Angst ist erstmal da, weil es ist der Doktor. Man kennt ja auch den Doktor immer mit dem weißen Kittel, immer sehr streng, kurz angebunden. Das hilft mit Sicherheit. Da glaube ich tatsächlich, dass du ein gutes Rezept gefunden hast, einen kleinen Patienten erstmal entspannt zu stimmen.
Ja, insbesondere das pädiatrische Kittel weglassen. Ist ein großer Bringer bei Kindern.
Ich bin ja sowieso kein Fan vom großen weißen Kittel.
Ha, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Ich finde es immer noch interessant, immer, dass es immer noch so viel gemacht wird, auch tatsächlich in der Praxis, in der Klinik kann ich das alles schon noch nachvollziehen. Wir hatten es ja auch in der Folge von der Franziska Heider, wo es um die Wirbelsäule auch ging, die tatsächlich, wenn sie den Kittel aus hat, als Schwester betitelt wird. Also
ja, aber also wir haben ja einen ambulanten Operationssaal in der Praxis mit drin. Das heißt, wir sind für die eigene, also selber für die Hygiene verantwortlich, selber für die Aufbereitung verantwortlich. Wir sind auch eine der wenigen Praxen, die das selbst macht tatsächlich. Und es ist einfach so, in sämtlichen Hygieneschulungen wird immer wieder betont, dass die letzten 10 Zentimeter des Chefarztkittels hygienerechtlich da absolute Horror sind. Da wächst alles drauf. Deswegen haben auch bei mir die Mitarbeiterinnen, wir haben ein ganz strenges Regime. Es gibt keinen Arztkittel, es gibt keine langärmeligen Kittel, es gibt nichts, was das Handgelenk berührt. Und dann halt das, was man von einem Klinikkind, Schmuck weg.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Jetzt haben wir ja auch im Intro, wir hören Klettern, Mountainbiken, Technik. Was hilft dir denn davon im Alltag?
Das sind mehrere Dinge eigentlich.
Also das Technische würde ich jetzt sofort.
Das Technische ist ganz klassisch Handwerk. Dinge umsetzen, einfach auch so ein gewisses Feingefühl zu haben, gerade wenn es ums Chirurgische geht zum Beispiel. Das ist der eine Punkt. Meine ganzen Outdoor-Tätigkeiten, die haben mich in meinem, sagen wir mal, Problemlösungsbewusstsein eigentlich hauptsächlich verändert. Weil, jetzt mal salopp gesagt, in der Fußballmannschaft sind immer noch mal 10 andere da, denen man die Schuld geben kann, wenn was nicht läuft. Wenn man aber beim Biken ist, beim Klettern oder wenn man in irgendeiner Eiswand hängt, dann ist es halt so, es gibt nur dich und dann eben die Umwelt. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es niemanden, dem man die Schuld geben kann.
Ja, klar. Jetzt hast du ja viele kleine Patienten und ich finde immer, wenn man mit Kindern arbeitet, es kommt was Spezielles auch dabei rüber. Was ist denn, was du von deinen kleinen Patienten zuletzt gelernt hast, wo du gesagt hast, gar nicht schlecht gewesen, kleiner Mann oder kleine Dame?
Was ich von Kindern lerne? Ach, dass ich vielleicht manche Sachen nicht ganz so bierernst nehmen muss. Ja, also dass es dann doch immer auch nochmal einen anderen Weg gibt. Also vor allem, Kinder haben ja kreativste Lösungsmöglichkeiten. Das lerne ich insbesondere bei meinen Kleinen dann immer wieder. Die kommen dann ums Eck mit so, Papa, jetzt machen wir das so und so. Ja, okay. Ja, coole Idee. Machen wir so. Das ist also, mal als Erwachsener hängt man dann ja doch manchmal in seinem Gedankentunnel fest, guckt nicht 5 Grad nach rechts und nicht 5 Grad nach links, sondern immer nur da vorne ist die Lösung und da will ich hin. Und dass es manchmal vielleicht doch einen etwas einfacheren Weg gibt.
Ja.
Das kriegt man von Kindern oft, finde ich.
Also, ich finde es auf jeden Fall toll. Jetzt haben wir schon einiges über dich kennengelernt. Und ich kann nur jedem empfehlen, abonniert den Instagram-Account von der Praxis. Es ist wirklich sehr toll, wie vielfältig der aufgebaut ist, also von der Aufklärung, von der Erklärung auch, von einzelnen Punkten, aber auch so ein bisschen dieses Menschliche, Wir haben ja auch natürlich recherchiert und haben das mit der Spielhalle und den Kindern über den Account rausgekriegt, was wir tatsächlich schmunzel beobachtet haben. Timo, jetzt lass uns reingehen in das typische Beschwerdebild im Kindesalter. Wir haben ja massig an Fragen bekommen, gerade zu dem Thema HNO. Das ist ja schon ein großes Thema. Was bringen denn Eltern mit ihren Kindern eigentlich in der HNO-Praxis mit und welche Symptome siehst du immer wieder und manchmal aber auch viel zu spät? Wobei man ja immer sagt, bei Kindern zu spät gibt's eigentlich nicht, weil...
Oh doch, zu spät gibt's.
Okay.
Ja. Also die Kinder kommen natürlich bei uns in den allermeisten Fällen eben natürlich klar Probleme im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich. Da sind ganz weit vorne mit dabei Mittelohrentzündungen, die Paukenhöcke, also wenn hinter dem Trommelfell die Flüssigkeit stehen bleibt, obwohl die Entzündung schon längst weg ist. Die Kinder haben relativ häufig vergrößerte Rachendachmandeln, die sogenannten Adenoide. Das ist in Deutschland oft gebräuchliche Wort. Polypen mag ich überhaupt nicht, weil tatsächlich da eine Verwechslungsgefahr mit Erwachsenen sozusagen besteht. Dann vergrößerte Mandeln und die damit einhergehende Mundatmung und insbesondere ganz vorne mit dabei das Schnarchen und die damit einhergehenden Atemaussetzer. Das Schlafapnoe-Syndrom bei Erwachsenen ist bekannt, weiß man, ab einer gewissen Zahl von Aussetzern kriegt man Führerschein entzogen, darf nicht mehr Auto fahren. Und wir haben dann tatsächlich irgendwann mal aus Neugier begonnen, die Schlafanalysegeräte der Erwachsenen bei Kindern anzuhängen. Und das war für mich so eine Initialzündung heraus, also da habe ich das erste Mal bemerkt, wie schlimm das für die ist. Ja, wir haben Kinder. Wir hatten Messungen mit Sauerstoffsättigung unter 70% im Schlaf bei Kindern. Kinder mit 20, 30, 40 Atemaussetzern pro Stunde. Und das war so das, wo ich dann wirklich mal bemerkt habe, was für ein vollkommen unterschätztes Krankheitsbild das ist. Und dann hatte ich auch das erste Mal so einen Zugang dazu, warum die Kinder, die diese Probleme haben, dann am Schluss eben bei Sprachentwicklungsverzögerungen, bei motorischen Entwicklungsverzögerungen und so weiter landen. Und es gibt tatsächlich in der Entwicklung von Kindern gibt es so ein paar Deadlines. Wenn ein Kind Sprache bis zu circa einem Alter von 7, 8 nicht wirklich vernünftig gelernt hat, dann ist es fixiert. Ja, kennt man von manchen Erwachsenen, die das Lispeln ihr Leben lang nicht mehr rauskriegen, ja, weil es einfach drin ist.
Ja.
Ja, das heißt, es läuft tatsächlich schon so ein kleiner Counter rückwärts, wo wir die Therapie von Kindern anstreben sollten. Es ist jetzt nicht so, dass es innerhalb von 2 Wochen stattfinden muss. Manche Eltern sind da dann doch etwas sehr besorgt. Aber so ein bisschen so eine grundlegende Dringlichkeit ist schon drin.
Habt ihr ja gerade eben schon gehört von dir, Polypen ist jetzt ein schwieriges Wort, aber wir haben tatsächlich sehr viele Fragen.
Die Eltern sagen, nennt es immer Polypen.
So ist es. Was sind denn Warnzeichen bei Polypen, Pauken, Ergüssen, Atemprobleme? Wann würdest du raten, Eltern da schnell oder zügig einen Termin zu vereinbaren?
Ja, wie so oft gibt's in der Medizin ja für sowas Leitlinien. Also ein Kind darf nach einer Mittelohrentzündung mal einen kleinen Paukenkompress haben, aber alles oberhalb von 6 Wochen fangen wir an, uns langsam mal Gedanken zu machen. Das heißt, wenn ein Kind 8 Wochen lang nachfragt, nichts versteht, selbstständig die Tonibox oder das Hörspiel lauter dreht. Das ist eines der empfindlichsten Kriterien, wenn die von alleine das lauter hören. Oder wenn die Kinder selber besonders laut reden, dann hat man schon mal das Thema Ohr relativ gut abgedeckt. Alles größer 6 bis 8 Wochen muss einfach mal jemand drauf schauen. Wenn die Polypen vergrößert sind oder die Mandeln vergrößert sind, dann ist es so, entweder ist der obere Eingang zu eng oder der untere oder beide. Wenn die Nase auf der Rückseite durch die Polypen verengt ist, dann laufen die Kinder konstant mit offenem Mund rum, können nicht vernünftig durch die Nase atmen, die fallen nachts durch Mundatmung, manchmal durch Schnarchen und in besonders schlimmen Fällen dann wirklich durch Atempausen auf. Atempausen hören sich bei Kindern ein klein bisschen anders an als bei Erwachsenen. Das heißt, das Kind hört einfach auf zu schnarchen, man hört plötzlich eine Zeit lang nichts und dann macht das Kind so ein einatmendes Seufzen, so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und 1, 2 Atemaussetzer pro Stunde sind tatsächlich erlaubt.
Mhm.
Aber wenn das Kind das natürlich alle 40, 50 Sekunden macht, dann ist wirklich ein schwerwiegendes medizinisches Problem da.
Okay. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich wusste nicht, dass das normal ist mit 1, 2 Atemaussetzer.
Ja, Kommt auch nicht immer auch darauf an, wie lange die dauern und wie weit die Sauerstoffsättigung runtergeht, aber 1 bis 2 machen uns eigentlich keine großen Sorgen.
Timo, wir werden bei dir aufgrund der Fragehäufigkeit und diesen ganzen Punkten, werden wir schon in den einzelnen Teilen, die die Patientenfragen da schon rein
müssen. Ja, klar.
Ab wann ist es bedenklich, wenn mein Kind Wasser hinter dem Ohr hat und schlechter wird?
Ja, das sind eben, wie gesagt, diese 6 Wochen, manche Leitlinien sagen 12 Wochen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Dann, wenn es sich, oder wenn man das, sagen wir mal, als Eltern, weiß man ja manchmal nicht, wie lange die Ergüsse schon da sind. Aber Eltern haben ein sehr feines Gespür dafür, ob sich die Sprachentwicklung des Kindes rückwärts entwickelt. Wenn die merken, stopp mal, das S war schon mal besser. Ja, und der Buchstabe stimmt plötzlich nicht und das Kind geht die Treppe wieder runter. Dann ist es ein Punkt, wo man darauf achten müsste.
Jetzt sind wir bei den Punkten Behandlungsmöglichkeiten im Alltag. Wenn die Diagnose steht, geht es ja ums Handeln. Doch was hilft am Ende wirklich, ist tatsächlich immer so die Frage zwischen Spray, Operation, Alltagsstruktur. Cortisonspray ist ja ein ganz großes Thema immer. Wann ist es denn sinnvoll, Timo, und wie lang ist es unbedenklich?
Das kommt darauf an, was man unter sinnvoll versteht. Also es ist so, die Leitlinie, wenn es darum geht, sagen wir mal, eine Polypenentfernung oder eine Mantelverkleinerung zu machen, die sagt ja ganz klar, ist das Symptom da, wird das Kind operiert. Das hat bei Eltern nicht die höchste Akzeptanz, um es mal so auszudrücken. Also die gehen zum HNO-Arzt, wollen einfach nur mal eine Meinung. Das Erste, was der komische HNOler sagt, ist, okay. Das erzeugt nicht das größte Vertrauen. Ja, aber man kann es beim ersten Thema dann Termin schon mal ansprechen. Seit circa 2000 gibt es die inhalativen Cortisonsprays, die inzwischen eine Zulassung ab einem Alter von circa 3 Jahren haben zur Therapie von Allergien. Da Polypen und Mandeln sich sehr gern nach viralen Infektionen vergrößern und dieser Entzündungsreiz, obwohl die Viren schon längst weg sind, in diesen lymphatischen Gewebe weiter vor sich hin köchelt, ist es tatsächlich so, dass man durch Cortisonspray wohl einen positiven Effekt erzeugen kann. Die Studienlage ist sehr uneindeutig, muss man ganz klar sagen. Ich persönlich mache das bei jedem einzelnen Kind vorher als Therapieversuch, muss aber auch ganz ehrlich zugeben, das hilft vielleicht bei 10-15% der Kinder. Aber es ist wunderbar dazu geeignet, bei den Eltern das Gefühl auch dazu zu erzeugen, so, okay, wir haben medikamentös alles probiert. Wir haben einen Off-Label-Versuch, Cortisonspray versucht. Das heißt, wir haben wirklich alles probiert, was irgendwie zur Verfügung steht und dann bleibt halt eben die OP übrig. Ja, deswegen, also, wie gesagt, die Besserungsquote unter Cortisonspray ist jetzt nicht der Brüller, da sind sich die Studien relativ einig. Aber zum Gesamtkonzept würde ich es nicht weglassen wollen, tatsächlich.
Definitiv. Ich sehe das auch so, wenn du sagst 10-15%, das sind 10-15% weniger, die gegebenenfalls operativ versorgt werden
müssen. Ja, vor allem bei einer Nebenwirkungsquote, die quasi nicht vorhanden ist. Ja. Die Eltern, also sobald man das böse Wort Cortison in den Mund nimmt, dann schreien natürlich alle immer Zetern Morio. Man darf aber nicht vergessen, dass die Cortison-Nasensprays, das sind ja synthetische Steroide.
Ja.
Ich erkläre es den Eltern immer damit, dass ohne dass es Werbung sein soll, in den meisten Fällen ist es bei dem Spray ja das Mometason. Und wenn man zum Beispiel Eltern hat, wo das Kind ein kleines Asthma hat oder sowas in der Richtung, dann sage ich denen immer, guck, jetzt schauen Sie doch mal auf das Spray drauf, was da drauf steht. Und dann erkläre ich denen, wisst ihr, da gibt es Flutikason, Beclometason, und da kriegt es das Kind jeden Tag in die Lunge. Und wir reden von 6 Wochen in die Nase. Ja, und damit kriegt man die ganz gut eingefangen. Also das macht meistens kein großes Problem.
Wir haben, wie gesagt, wir mixen das jetzt auch mit den Patientenfragen schon.
Ja, ja, gern.
Was ist denn mit abschwellenden Atemsprays bei Kindern? Hältst du viel davon?
Nein. Also
ohne Cortison gegebenenfalls auch diese Meerwassersprays, die es da auch
gibt? Überhaupt nicht. Und der Punkt ist ganz einfach folgendes. Das abschwellende Nasenspray verkleinert die sogenannten Nasenmuscheln im Inneren der Nase. Die Nasenmuscheln sind bei Kindern aber fast nie vergrößert, außer die haben inhalative Allergien. Inhalative Allergien gegen Bäume, Gräser, Hausstammbäume kommen aber immer später im Leben. Meistens irgendwo so zwischen 6 und 8 Jahren kommen die erst. Das heißt, man schwillt die Nasenmuscheln ab. Da die Polypen aber dahinter sind, bringt das überhaupt nichts, wenn man den Weg frei macht, die Tür hinten aber immer noch zu ist. Und das Polypengewebe ist lymphatisches Gewebe, das ist wie eine Mandel. auf lymphatisches Gewebe kann man abschwellende Nasentropfen drauf tropfen, bis man blau wird. Das funktioniert nicht. Die werden nicht kleiner dadurch. Und die abschwellenden Nasentropfen haben immer die Schädigung der Schleimhaut mit im Gepäck.
Timo, jetzt kommt ja immer häufiger auch der Fall mit dem Paukenröhrchen zum Einsatz.
Ja.
Kannst du mal kurz unseren Zuhörern erklären, wann wird ein Paukenröhrchen eingesetzt und wie lange bleibt es dann am Ende im Ohr?
Ja, das entscheidet das Kind. Also es ist so, bei einer Polypenentfernung, wenn das Kind Ergüsse hat, macht man meistens Trommelfellschnittchen mit. Und ich entscheide es tatsächlich anhand der Konsistenz der Flüssigkeit und anhand der Dauer des Paukenergusses. Wenn der Erguss 8, 10, 12 Wochen da drin war und er war noch und er ist noch schön dünnflüssig wie Leitungswasser, dann sauge ich es nur ab und lasse es so. Wenn der Erguss da wirklich schon 3 Monate drin ist und beim Absaugen der Sauger sich wirklich redlich müht, das ist wie Klebstoff, das ist so ein Kleister, dann ist es tatsächlich so, dann setzen wir ein Röhrchen ein, wir nehmen grundsätzlich nur welche aus Titan. Es gibt neuerdings einen Mittelweg, das ist etwas, was wir uns jetzt auch tatsächlich zulegen werden. Es gibt einen speziellen Laser, mit dem man eine sogenannte Laserparazenthese, also ein Trommelfellschnittchen mit Laser machen kann. Das bleibt ein bisschen länger offen als der Schnitt, bleibt aber nicht so lang offen wie das Röhrchen. Weil beim Röhrchen haben wir ein Problem. Das Röhrchen wird nach außen abgestoßen vom Kind. Das heißt, solange das nicht abgestoßen ist, darf das Kind nicht unter Wasser. Was speziell jetzt im Sommer beim Schwimmen wenig beliebt ist. Und ob ein Kind ein Röhrchen nach 3 Monaten, 6 Monaten, 9 oder 12 Monaten abstößt, das weiß keiner so ganz genau. Ja, aber die Kinder kriegen es normalerweise nach 6, 9 bis 9 Monaten raus.
Das ist tatsächlich auch, du hast im Endeffekt auch schon die nächste Frage beantwortet mit den Einschränkungen im Alltag, mit Duschen, Schwimmen, Tauchen.
Ja.
Das sind natürlich dann Probleme, die...
Wir machen es inzwischen so, wir rezeptieren den kleinen Patienten und Patientinnen einen individuell angepassten Silikonschwimmschutz. Mhm. Den macht der ganz normale Hörgeräteladen, den müssen die Eltern erstmal bezahlen, dann reichen die das Rezept bei der Versicherung ein. Und da der Betrag, sagen wir mal, wirklich überschaubar ist, habe ich jetzt bisher auch noch nicht gehört, dass die Versicherungen da irgendwie Ärger machen.
Das ist schon.
Und es erhöht die Toleranz bei den Kindern ungemein. Ja, wenn man denen jetzt irgendeinen komischen Oropax da reinbastelt, das mögen die nicht. Das drückt, das passt nicht richtig, das ist zu groß, das ist zu klein. Und der eigens angepasste, der hat eine viel höhere Toleranz bei den Kindern.
Das ist auf jeden Fall ein super Tipp für die Eltern. Das war nämlich auch tatsächlich eine große Frage, wie es ist mit Ohrstöpseln, Hörakustika. Wirklich top. Vielen Dank dafür schon mal. Gibt es denn sonst Einschränkungen für die Kinder im Alltag, wenn die so ein Paukenröhrchen eingesetzt bekommen?
Nein, überhaupt gar nicht. Das merken die nicht. Also ganz, ganz selten haben die Kinder so ein ganz diskretes Rauschen auf dem Mittelohr. Mhm. Das hört sich ein bisschen an, wie wenn man im Urlaub an der Muschel horcht.
Okay.
Ja, das stört die überhaupt nicht. Das ist denen vollkommen egal. Wie gesagt, die einzige Einschränkung ist halt Duschen, Schwimmen, Tauchen. Insbesondere, wenn es ums Tauchen geht. Das mögen wir halt gar nicht. Weil ansonsten Bakterien aus dem Badewasser dann durch das Röhrchen ins Mittelohr eindringen und eine ganz unschöne Variante in der Mittelohrentzündung erzeugen können. Aber ansonsten beim Rumrennen merken die gar nichts davon.
Hast du ein paar Tipps so aus dem Hinterhalt für die Eltern, was der Umgang mit dem Röhrchen angeht?
Kein Wasser reinkriegen?
Das war's. Das ist ja schon mal ganz gut.
Das ist eigentlich im Endeffekt alles.
Eine riesen Hilfestellung. Timo, lass uns mal zu dem Punkt Mandeln, Antibiotika und Co. kommen.
Mhm.
Wenige Themen werden unter Eltern so heiß diskutiert wie Mandeln und Antibiotika.
Jawohl.
Zeit, einfach mal hier fundiert aufzuklären und zu entlasten. Was ist eine Mandelverkleinerung sinnvoll?
Hat tatsächlich nichts mit den Infekten zu tun. Mhm. Und zwar, man muss unterscheiden zwischen der Mandelentfernung, die in den Ende der 90er Jahre ja besonders häufig gemacht wurde, und der Mandelverkleinerung. Die Mandelentfernung behandelt chronisch wiederkehrende Entzündungen der Mandel. Da gibt es eine ganz klare Leitlinie, mehr als 7 Entzündungen pro Jahr, ist das vor 2 Jahren aktualisiert worden, sind nicht tolerabel, dann werden die Mandeln entfernt, weil sie einen Infektherd darstellen. Das ist der eine Punkt. Das ist aber inzwischen das ist relativ selten geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist auch eine Operation, die weiterhin nur stationär stattfinden kann, eine relativ hohe Blutungsquote, ein relativ hohes Schmerzniveau hat. Aber da geht es, wie gesagt, darum, Entzündungen zu behandeln. Ja, wir haben manchmal Eltern, die sagen dann, ja, machen Sie sie doch gleich ganz raus, wenn mein Kind schnarcht. Und dann sage ich so, nein, auf keinen Fall. Ja, die Blutungsquote bei der Mandelentfernung liegt immer noch, selbst mit allen modernen Methoden, irgendwo zwischen 8% und 12%.
Er ist auch tatsächlich ja relativ gefährlich, auch postoperativ.
Die Entfernung, ja. Ganz hart. Deswegen bleiben die Leute ja 5 bis 7 Tage stationär immer noch. Und bei der Mandelverkleinerung ist genau das Gegenteil der Fall. Also bei der Mandelverkleinerung geht es tatsächlich wirklich nur um Platz schaffen. Platz, quasi, wenn die Kinder nicht vernünftig Nahrung aufnehmen können, wenn die Zungenbeweglichkeit eingeschränkt ist oder halt eben Schnarchen mit Atemaussetzern. Und da werden die Mandeln in einem Bereich, wo die großen Blutgefäße noch gar nicht an die Oberfläche treten, halbiert. Das kann man dann unterm Strich, es wird immer propagiert, dass man angeblich den Laser nehmen muss. Wir nehmen natürlich einen, wir haben einen da, das ist nicht der Punkt. Ja, aber ob man das jetzt mit dem Laser, mit dem Wasserskalpel, mit dem Radiofrequenzgenerator oder selbst mit einer normalen chirurgischen Schere macht, das ist vollkommen wurscht. Da geht es um Platz schaffen. Das ist ein ganz grundlegend anderes Prinzip. Und die Mandelverkleinerung, die lässt sich problemlos ambulant machen. Das geht schon.
Wann ist dann eigentlich eine vollständige Entfernung wirklich notwendig und sinnvoll?
Sobald diese 7 Entzündungen pro Jahr überschritten werden. So ist es in der Leitlinie definiert. Oder es gibt ein zweites weiches Kriterium, wenn Mandeln immer wieder Streptokokken und Staphylokokken Infekte haben. Dann gibt es sogenannte tonsillogene Sekundärerkrankungen. Das heißt, da zählt man die Schuppenflechte mit dazu, da zählt man spezielle Formen von Gelenksentzündungen mit dazu. Alles chronische Erkrankungen, die durch bakterielle Infekte zusätzlich verschlimmert werden. Und dann gibt es noch extrem seltene Sachen, wie zum Beispiel zyklische Fiebererkrankungen. Da wird dann die Mandelentfernung erwägt. Aber darüber klärt man dann ganz dezidiert auf.
Mhm. Antibiotika, Timo, wie häufig ist zu viel und wann ist es noch vertretbar?
Wenn wir das so genau wüssten. Also natürlich so gut sparen, wie es nur irgendwie geht. Das Schöne an den Mandeln ist, sie tun einem den Gefallen, dass sie relativ eindeutig zeigen, ob es ein bakterieller Infekt ist oder ein viraler. Entweder sind sie nur rot oder sie sind rot und weiß. Und wenn Alter drauf ist, ist es in den meisten Fällen ein bakterieller Infekt. Wir versuchen dann je nach Klinik doch tatsächlich vielleicht erst einen Abstrich zu machen, um rauszufinden, welches Keimspektrum ist es. Und daran kann man als Arzt so ein bisschen die, nennen wir es mal Gefährlichkeit, das ist jetzt medizinisch kein korrekter Begriff, abschätzen, ablesen und dann kann man auch mal entscheiden, wie es ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Klinik. Ja, also mein Kleiner, der Vierjährige, der hatte jetzt eine eitrige Mandelentzündung. Der hatte 37,8, rannte rum, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja, das war dem vollkommen egal. Deswegen habe ich ihm natürlich kein Antibiotikum gegeben. Am Anfang der Infektsaison, wenn das Immunsystem sozusagen sich an den letzten Erreger nicht mehr so genau erinnert und das Kind wirklich mit 39,5 im Bett liegt und das hängt da wie so ein Schluck Wasser an der Kurve, dann tendiere ich mal eher dazu. Oder halt natürlich, wenn ein besonderes Risikoprofil da ist, das Kind hat Probleme mit der Herzklappe, mit dem Herzen oder irgendwelche anderen Dinge, die dafür sorgen, dass man sagt, okay, hier sind wir lieber mal eine Spur vorsichtiger als eine Spur weniger vorsichtig. Eine richtig super exakte Leitlinie, wann man sagt, ab hier musst du es geben, die gibt es tatsächlich gar nicht sogar.
Ich glaube auch tatsächlich, dass es wieder so ein Fall ist, wie die wir in den anderen Folgen ja auch schon haben, dass wir es auch immer individuell betrachten muss.
Ja,
So wie du gerade sagst, dein Kleiner 37 Temperatur und springt rum mit einer Mandelentzündung, alles gut, dass du da keine Antibiotikum gibst, ist klar. Mhm. Es war tatsächlich eine hohe oder eine sehr, sehr stark frequentierte Frage gewesen. Ja. Das Thema Antibiotikum, HNO-Arzt, Kinder- und Jugendmedizin, das ist ein Riesenthema. Mhm. Heißt ja auch immer, dass es zu schnell verschrieben wird. Timo, wir kommen zum Thema Hörhilfen und Diagnostik. Hören ist entscheidend für die Entwicklung. Ja. Sprache und soziales Leben. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Ein Blick auf die moderne Diagnostik und technischen Möglichkeiten für Kinder. Jetzt haben wir im Vorfeld der Folge haben wir viel telefoniert. Ich fand es mega interessant und deswegen ist es auch ein relativ großes Thema dann geworden. Mir persönlich das gar nicht so bewusst war im Vorfeld, wie viele Kinder eigentlich aufgrund von Problemen mit Ohr, Nase und Co. Mhm. Probleme in der Entwicklung haben und mit der Sprache Und natürlich dann automatisch dann auch mit dem sozialen Leben. Das ist ja
total.
Und man muss ja ganz klar sagen, gerade in dem Fall, wo du ja wirklich viele Kinder auch behandelst, ist es ja schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vor allem ein sehr entscheidender Punkt. Das kann ja tatsächlich das ganze Leben entscheiden, wenn ich in der Kindheit da Probleme habe. Welche Hürden gibt's denn heute für so Kinder?
Naja, gut. Theoretisch gibt es Hörgeräte, aber das ist natürlich das, wo wir eigentlich nicht unbedingt hinwollen. Mhm. Ja. Es kommt immer darauf an, man muss ein bisschen unterscheiden. Ich würde tatsächlich am liebsten eher darauf abzielen, es geht wirklich um die Entwicklung des Kindes tatsächlich und sowohl sprachlich als auch motorisch, als auch insbesondere sozial. Es sind zwei Dinge, die sozusagen das ganze System zum Kippen bringen. Das eine ist, wenn das Kind schlecht hört. Und da ist es tatsächlich jetzt unterm Strich erstmal vollkommen egal, ob das jetzt ein Erguss ist, den wir entfernen können, oder ob das Kind vielleicht eine vererbte Schwerhörigkeit hat, die wir mit dem Hörgerät versorgen können. Aber das Kind muss hören. Das ist der eine wichtige Punkt. Wir kennen das von alten Leuten, wenn die nicht mehr hören, die hocken sich ins Wohnzimmer, die gehen immer raus, die isolieren sich. Und die Kinder machen tatsächlich dasselbe. Kinder werden uns überwiesen von Kindergärten, weil den Kindergärtnerinnen auffällt, dass das Kind in der Ecke sitzt und quasi mit niemandem spielen möchte. Das liegt ganz einfach, das liegt an dem gleichen Phänomen, das man, was man sich bei Oma Hatta mit dem Hörgerät bemerkt. Die sagt ganz oft, was? Ah, nicht so laut. Ja. Das kippt dann. Und bei den Kindern ist es genau das Gleiche. Ein schwerhöriges Kind empfindet Lautstärke als äußerst unangenehm. Und naja, gut, im Kindergarten mit einer 15er Gruppe, da ist es natürlich laut wie die Hölle.
Ja. Da ist die Dezibelzahl ganz hoch
vor. Ganz weit oben. Genau, so ist es, ja. Und das heißt, diese Kinder fangen an, sich zu isolieren. Das ist dann tatsächlich schlecht für den Spracherwerb, weil sie es einfach schlicht und ergreifend nicht hören. Mhm. Das ist schlecht für die soziale Entwicklung, weil sie diese Interaktion mit ihren Spielkameradinnen und Kameraden einfach nicht haben. Ja. Dann kommt das Dritte mit dazu. Durch die vergrößerten Polypen, durch die vergrößerten Mandeln ist es so, dass die Kinder überdurchschnittlich häufig eben diese das Schnarchen, Mundatmung und insbesondere die Atemaussetzer haben. Jetzt ist es so, warum stirbt keiner von uns an Atemaussetzern? Ja, hinten im Hirn gibt es ein schönes kleines Alarmzentrum, was der Nebenniere sagt, mach mal Adrenalin, wenn der Sauerstoffspiegel zu weit runtergeht. Das heißt, man wird unterschwellig geweckt. So, jetzt haben wir ja alle in der Windelwerbung eines großen Herstellers gelernt, dass Kinder in der Nacht lernen. Und das stimmt halt dummerweise. Tagsüber saugen die alles auf wie ein vollkommen unreflektierter Schwamm. Mhm. Deswegen sind die ab 16:30 auch so Baller in der Birne. Ja, und so unkontrollierbar. Und nachts fangen die an, im oberen Stockwerk die Schubladen zu beschriften und die Schubladen zu sortieren. Und wenn die das nicht können, dann haben die am nächsten Tag tatsächlich, die Kinder haben extrem wenig Kapazität, Dinge zu lernen, sozial zu interagieren, Frust zu ertragen, ja, und das fällt sofort auf. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo dann halt eben, wie gesagt, die Sprachentwicklung, die motorische Entwicklung und die soziale Entwicklung, das ist alles ein Paket. Ja, man hat es früher mal alles einzeln gesehen, aber das ist nicht der Punkt. Das ist ein riesengroßes Geschenkpaket mit Schleifchen dran und das, was da drin ist, will man nicht haben.
Ist auf jeden Fall bemerkenswert und wenn man sich darüber Gedanken macht. Und du hast ja das passende Beispiel genannt mit den Großeltern. Da lacht man immer drüber. Ja, Opa hat dir das nicht gehört, was Oma gesagt hat und so. Das kennen wir ja alle. Da lacht man drüber. Aber tatsächlicherweise ist es ja bei so einem Kind mega gefährlich. Klar ist es beim älteren Menschen auch gefährlich, wenn er dann vergisst, eben die Frau aufgetragen hat, hey, bring mir vom Lebensmittelladen die Tomatensoße mit und er bringt sie nicht mit. Da möchte ich nicht wissen, was da einem los ist beim Kind. Und so wie du sagst, wenn das natürlich fehlt, dann in der Verarbeitung ist das natürlich...
Ja, und bei der kindlichen Entwicklung laufen halt eben auch tatsächlich die Uhren in bestimmten Bereichen einfach rückwärts. Es gibt Dinge, die müssen bis zu einem gewissen Alter gelernt sein. Und wenn die bis dahin nicht gelernt sind, dann werden die nicht mehr reingeholt.
Wir gehen gleich mal in die Zuhörerfrage rein. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Kinder mit Hörminderung?
Wie gesagt, also das Einfachste, wenn es um einen blanken Erguss geht, ist halt tatsächlich wirklich, dass man da einfach Schnittchen macht und das Zeug da rausholt. Aber wenn man jetzt doch eines der ganz seltenen Kinder erwischt, wo tatsächlich eine vererbte Schwerhörigkeit da ist, braucht man erstmal die umfangreiche Diagnostik, spezielle Kinderhörtests, die man natürlich machen kann. Läuft dann manchmal auch über das Kinderhörzentrum an den Kliniken. Und dann ist es so, dass tatsächlich spezielle Kinderhörgeräte angepasst werden, die dann getragen werden. Genau.
Timo, weißt du, wie viel Prozent in Deutschland zwischen 6 und 19 Jahren leichte bis mittelschwere Hörverluste aufweisen?
6 bis 19 ist natürlich eine sehr heterogene Gruppe.
Schwierig.
Dann muss man die Paukenböse, aber auch schon die beginnende Schwerhörigkeit der Jugendlichen mit reinrechnen. Wenn ich jetzt mal an unser Patientenklientel hier sehe, ich würde höchstens 3-5% rechnen, sowas um die Ecke.
Es sind tatsächlich über eine Studie, die multizentrisch durchgeführt worden ist, 15%.
Ja, kann aber sein. Kann durchaus sein.
Also es ist auf jeden Fall ja schon gar nicht so selten. Man glaubt es gar nicht, weil man es gar nicht so mitwirkt. Ich bin ja auch jahrelang Fußballtrainer gewesen und habe die kleinen Kids trainiert, so ab 6, so Pampers League und dann auf bis zum, ja, bis zu 13, 14.
Mhm.
Und habe da auch festgestellt, dass die Jahre, also die Jahre dann, die letzten Jahre, das ist jetzt ungefähr so 2-3 Jahre her, immer mehr Kinder auch tatsächlich mit dem Hörgerät kamen oder die Eltern davor gesagt haben, hey, der hört nicht gut.
Mhm.
Wo wir dann auch gesagt haben, vielleicht mal zum Arzt gehen.
Kann auch daran liegen, dass inzwischen das Hörscreening nach Geburt ja staatlich verordnet ist. Da hat vor ein paar Jahren das Land Hessen damit begonnen und dann haben die anderen Länder nach und nach nachgezogen. Ja, und ganz früher, als ich noch kleiner Assistent war, da gab es schon ab und zu mal ganz dramatische Fälle. Also ich erinnere mich an einen, das war ein 5-jähriges Mädel, das hat überhaupt gar nicht gesprochen. Und da war der Spruch der Oma war immer, ach, das ist eine Stille. Ja, und weil interagiert mit den Eltern hatte die schon, ja, der Punkt, warum die mit den Eltern interagierte, war, dass sie sich halt selber das Lippenablesen beigebracht hatte. Die war einfach mausetaub. Ja, die hat dann ein Implantat gekriegt, das hat dann alles, aber mit 5 Jahren hat man ein Defizit in der Sprachentwicklung angesammelt, das man so schnell nicht wieder reinholt, ja.
Ja, klar. Also ja. Das ist auch alles nachvollziehbar. Wie gesagt, also auch im Zuge der Vorbereitung für diese Folge ist mir das auch mal so bewusst geworden. Es gibt ja viele Punkte, die man jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen, tatsächlich standardisiert hat, auch schon im frühen Alter zu kontrollieren, um früher Auffälligkeiten da festzustellen.
Ja.
Ich kenne das ja auch aus dem Bereich Autismus, Epilepsie und so, wo man ja tatsächlich auch bei manchen Kindern den Autismus erst sehr viel später verstellt. Ja, Timo, gehen wir mal in ein sehr, sehr ernstes Thema rein und in ein sehr extremes Thema, wie man sagen muss, weil tatsächlicherweise in den ganzen Recherchen ist uns ein großer Punkt aufgefallen. Wahnsinnig viele Eltern schreiben, ich würde gerne mit meinem Kind zum HNO-Arzt gehen, ich kriege aber keinen Termin, es gibt zu wenig HNO-Ärzte und so weiter. Tatsächlicherweise ist es auch so, es gibt tatsächlich relativ wenig HNO-Ärzte, wenn man das so nimmt. Also im Gegensatz zu anderen Fachärzten ist der HNO-Bereich schon relativ, sag ich mal, schwach, weil das natürlich auch immer mehr so ein Thema wird. Die HNO, muss man ja schon mal ehrlich sagen, und wir sprechen ja da auch offen drüber, geht ja in zwei verschiedene Richtungen. Einmal in diese Korrekturrichtung, und einmal in die Richtung tatsächlich noch in der HNO. Und da gibt's ja jetzt mittlerweile so dieses zwei.
Ja, nicht nur. Das ist, also HNO ist ein klassisches Schnittstellenfach. Also genauso wie die Gynäkologie zum Beispiel.
Mhm.
Wir haben immer so ein bisschen Pädiatrie, wir haben ein bisschen Kinderheilkunde mit dabei, dann haben wir aber auch ein bisschen so kindliche Entwicklung mit dabei. Die ganze sozialpädiatrische Ecke hängt bei uns mit drin. Dann ist es natürlich ein kopf-hals-chirurgisches Fach. Ja, die meisten Patienten gucken mich immer an, wie sie machen das auch. Und dann antworte ich immer, ja, Hirn, Wirbelsäule, Zähne, Auge, das gehört nicht mehr, alles andere drumherum ist meins. Dann fällt denen auf so, ach stimmt, ich habe ja noch einen Hals. Genau, das ist, also die HNO hat traditionell wenig Sichtbarkeit. Die Bevölkerung denkt, HNO ist Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Punkt aus Ende. Das ist natürlich ein viel breiter gefächertes Fach. Das ist klar.
Definitiv.
Genau. Und die Entwicklung der Kopf-Hals-Chirurgen oder der HNO-Ärztinnen und Ärzte, egal wie man es nennen möchte, geht in viele, viele verschiedene Richtungen. Und das ist ja ein generelles Problem in der Medizin, dass alles, was mit Kindern zu tun hat, in der Erstattung durch die Versicherung, egal ob privat oder gesetzlich versichert, immer als erstes gestrichen wird. Wenn uns im Winter ein Medikament fehlt in der Apotheke, sind es immer die Kindermedikamente. Wenn an der Uniklinik eine Station gestoßen wurde aufgrund von Pflegemangel, war es die Kinderstation. Und das ist was, da muss ich mich jetzt beherrschen, ja, weil dann da werde ich sehr, sehr schnell sehr unfreundlich. Es ist einfach, ich verstehe das nicht. Oder sagen wir es mal so, nein, das Schlimme ist, ich verstehe es. Die gehen nicht wählen und die laufen nicht mit einem Schild durch die Fußgängerzone und machen einen Protest. Und die kleben sich auch nicht auf dem Parkplatz fest. Das machen Vierjährige nicht. Eltern von Vierjährigen haben aber keine Zeit für sowas. Ja, die haben Kinder. Das heißt, das ist wie so oft, und das ist egal, ob man jetzt die Krippen, die Kindergärten, die Schulen, die Medizin nimmt, die kleinen Zwerge guckt sich keiner an, die kleinen Zwerge haben keine Lobby, und das ist einfach, das nervt mich kolossal.
Ich kann das voll nachvollziehen, weil es tatsächlich auch so die Fragen von den Eltern, die wir im Vorfeld bekommen haben, die zielten ja auch speziell auf dieses System ab. Also,
ja. Also nur mal als Beispiel, warum das so pervers ist, ja. Momentan, also haben wir einen absoluten Mangel an Operationskapazität für diese Polypenentfernung und die Mandelverkleinung. Das liegt an einer ganz einfachen Sache. Ein Großteil dieser Operationen wurde im ambulanten Sektor erbracht, also von den Niedergelassenen in ambulanten OP-Sälen. Das war das Gros der Operation. So, im Januar 23 wurde diese OP von den gesetzlichen Krankenversicherungen gekürzt, ohne Rücksprache mit Ärzten. Das wurde einfach gemacht. Wir wurden auch nicht gefragt. Damit ist es so, dass wirklich nur noch absolute Idealisten diese OP überhaupt durchführen können, weil man pro OP ein wirtschaftliches Defizit wieder reinholen muss durch irgendwas anderes. Irgendwo muss das reinkommen. So, die meisten HNO-Kollegen haben das dann quasi so gemacht, die überschreiben jetzt eine Einweisung ins Krankenhaus aus. Im Krankenhaus ist es aber inzwischen so, wenn die ein Kind mit Polypenentfernung und Mandelverkleinerung operieren, kommt 6 Monate später die Krankenversicherung inklusive ihrer medizinischen Dienst um die Ecke und sagt, hey, das ist eine obligat ambulante OP. Ihr habt die stationär gemacht, wir streichen die euch und dann bekommt ihr 0 Euro. Das bedeutet, die Kliniken überlegen sich, hey, wie viele 0-Euro-OPs pro Woche schaffe ich da? Kann ich aus der Portokasse bezahlen? Das heißt, unsere Kliniken in München, die machen 1-2 Kinder-OPs pro Woche und dann stapelt sich die Welle nach hinten raus. Die Kliniken haben Wartezeiten für Erstvorstellungstermine bis Mitte 2026 aktuell, ja, damit die dort überhaupt mal einen Termin kriegen. Dann stellen die sich bei uns vor, fragen nach, ob wir das vielleicht machen können. Und natürlich, klar, fachlich können wir das und das steht auch im Leistungskatalog drin. Aber die Versicherungen starten das mit vollem Bewusstsein willentlich unterhalb der Erstattungsgrenze. Und dann kommt es halt auf die Grundstruktur an. Ja, und jetzt habe ich hier einen sehr breiten ästhetischen Schwerpunkt. Und wir haben, sagen wir mal, unsere Gesamtstruktur hier ist ein bisschen stabiler. Drücken wir es mal so aus. Wir sind jetzt nicht der normale Husten-Schnupfen-HNO-Arzt. Und was ich tatsächlich mache, wir nehmen unsere Umsätze aus dem privatärztlichen und aus dem ästhetischen Bereich und schieben die auf die Kinder rüber. Da muss man aber ganz ehrlich sein, das schaffen wir nicht ewig. Das wird nicht lange noch so gut gehen, wenn da politisch nicht irgendwann mal ein Umdenken stattfindet. Ja, wir bekommen die Kinder aus Heidelberg, wir bekommen die aus Freiburg, wir bekommen die aus Konstanz. Ich habe österreichische Kinder hier. Wir operieren hier ungefähr 6 bis 8 Kinder pro Woche, ambulant, in Vollnarkose. Ja, und das ist einfach daran, also nur damit man mal weiß, woher dieser Terminmangel kommt. Das liegt an dieser Ambivalenz der Krankenversicherung, die den stationären Sektor sagen, Edgebatch, ihr müsst das ambulant machen. Dem ambulanten Sektor aber sagen, ja nö, Kohle kriegt ihr dafür keine.
Also für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen zusammengefasst. Die Situation für die Kliniken ist so, die operieren Patienten, dann geht immer mal diese Abrechnung an die Krankenversicherung raus. Die Krankenversicherung hat einen sogenannten MDK, den medizinischen Dienst der Krankenkasse, der kann zur Überprüfung ansetzen, der wird dann eingeschalten und die haben dann auch eine gewisse Zeit, nämlich 6 bis 8 Wochen, den Fall zu überprüfen. Dann muss die Klinik alle Daten abgeben bezüglich des Patienten, dann weiß eigentlich die Klinik schon, wo der Hase hinläuft, in der Regel, gerade ja, bei diesen Fällen. Und am Ende sagt dann einfach der MDK, ja, das ist die OP, die im ambulanten Katalog auch stehen würde und streicht dann somit die Pauschale, die Fallpauschale, wie man es so nennt. Ein wirklich verrücktes System, vor allem, wie du es richtig und schön angesprochen hast, weil es die Kleinsten betrifft, die uns ja später dann auch mal versorgen sollen. Mhm. Oder die eben mitten in der Entwicklungsphase stehen. Und jetzt haben wir im Vorfeld ja auch schon gehört, wie weit sich das ja auswirkt bei so einem Kind mit Sprache, Hören und so weiter. Ist natürlich alles nicht ganz praktisch.
Ja, und insbesondere auch, also was wir systematisch jahrelang unterschätzt haben, ist die soziale Entwicklung.
Definitiv, da bin ich voll bei dir. Jetzt haben wir unsere Recherchen im Vorfeld mal ein bisschen gestöbert und ich habe ja auch mal tatsächlich einen sogenannten DRG-Beraterkurs gemacht und das ist ein Kurs für...
Ich war DRG-Beauftragter in der Klinik.
Super.
können wir offen reden.
Das ist der tollste Job, weil am Ende geht es ums Geld tatsächlicherweise, aber man ist eigentlich die die Person, die dasteht und sagt, ja, es gibt aber nichts anderes. Wir haben jetzt mal rausgekriegt, Timo, dass die Grundpauschale bei einem Kind bis 5 Jahren tatsächlich bei 17,97 € im Durchschnitt bundesweit liegt.
Ja.
Das heißt, du kriegst für 3 Monate, also für ein Quartal, 17,97 €, wenn du ein Kind behandelst.
Mhm.
Dann gibt es zwar noch eine Zusatzpauschale für die Basisuntersuchung mit 18 €, aber am Ende muss man sagen, kommst du wahrscheinlich nicht über 40 €.
Ja, genau.
Bei dem ganzen
34, 35 sind sowas um die Ecke.
Das ist ein Thema, ja genau. Und wenn ich dann anschaue, und wir haben davor, bevor wir die Aufnahme hier gemacht haben, haben wir uns ein bisschen die Praxis auch angeschaut, da stehen ja hochwertige Geräte, die auch nicht 3,50 € kosten.
Hm.
Das ist ja schon ein Punkt, wo man sagen muss, wow, also wie sich das überhaupt rechnet. Und deswegen diese Praxen, HNO, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ich glaube, die gibt's auch kaum noch. In Großstädten sowieso immer weniger.
Naja.
Im Land geht's noch zum Teil, aber auch nicht mehr. Also auch da kriegen wir mit. Wir haben vor kurzem die ersten Gespräche geführt mit so einer Landarztpraxis, wo ein Allgemeinarzt und ein HNO-Arzt zumindest gesagt hat, ja, finanziell brauchen wir nicht drüber reden. Das ist
das geht nicht. Nein, also selbst hier, wir sitzen mitten in München, wir haben eine große Praxis, wir haben einen breiten Standpunkt, aber es ist so, dass das gesetzlich versicherte System, egal was der Spitzenverband über Mischkalkulation hin oder her lügt, das trägt hier ganz salopp die Miete und die Mitarbeiter und das war's.
Timo, das ist so. Was würdest du dir denn wünschen von der Politik?
Ach, das ist tatsächlich... Da bin ich ein bisschen bei meiner Frau Kollegin Dahlhaus, die ja auch nicht unbekannt ist in dem Thema. Das ist einfach, wir haben uns eine Bevölkerung anerzogen, die tatsächlich mehrere Entwicklungen vollführt hat. Der erste Punkt ist, die persönliche Gesundheitskompetenz ist verloren gegangen. Menschen wissen nicht mehr, was eine Hausapotheke ist. Menschen wissen nicht mehr, wie man Dinge selber behandelt. Menschen, also wie gesagt, vor kurzem kam ein Podcast von der Kollegin Dahlhaus raus, wo sie erzählt hat, dass sie als Hausärztin sozusagen jeden Tag irgendwie 7 blaue Flecken anschaut und 5 Zecken rauszieht. Dafür muss man ja nicht zum Arzt gehen. Ja, das kann man ja gefälligst selber. Aber die Gesundheitskompetenz ist wohl verloren gegangen. Das ist der eine Punkt. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass die Politik sich mal ehrlich macht, den Patientinnen und Patienten gegenüber zu erklären, dass ein Versicherungssystem für Gesundheit und für Lebenserwartung da ist und dass es nicht das Bismarcksche All-Inclusive-System ist, das damals, was weiß ich, 1890 eingerichtet wurde. Ja, momentan, also auch speziell noch dieses Anspruchsdenken, ja. Jetzt nehmen wir, da schneide ich mir jetzt total das eigene Fleisch, das muss jetzt aber kurz mal sein. Ja, dann nehmen wir mal die Nasenscheidewandverkrümmung. Die nervt ohne Ende. Man kriegt nicht genug Luft durch die Nase. Und das ist eine relevante Komforteinschränkung für die Patientinnen und die Patienten. Aber die krumme Nasenscheidewand, mei, die macht mal ein bisschen Schnarchgeräusch, ein bisschen Mundatmung, aber die ändert nichts an der Lebenserwartung. Die ändert nichts am Grundsatz, wie ein Mensch lebt, und sie ist keine Krankheit. Die skandinavischen Länder haben die schon vor Jahren gestrichen. Ja, wer unbedingt 50% durch das Nasenloch symmetrisch haben möchte, der soll es gefälligst selbst bezahlen, ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn man der Bevölkerung erklären würde, wisst ihr was, ihr habt jetzt noch 500 Euro Grundversicherung pro Monat. Und von dem Rest, den ihr jetzt übrig habt, habt ihr euch gefälligst selbst um eure Gesundheit zu kümmern. Dann glaube ich schon, dass man das vermitteln kann, ja. Das Problem ist halt, dass es wie so oft die sozial Schwachen abhängt, die sich das nicht leisten können. Genau. Ja, das ist der eine große Punkt. Und der nächste Punkt ist halt einfach auch, also wir haben ja auch im niedergelassenen System und auch generell in der Medizin selbst, wir haben so viel Ineffizienzen, wir haben so viele Dinge, die wir besser machen könnten. Da hat mir die eigene Praxis so ein bisschen die Augen geöffnet. Dinge, die in der Klinik nicht umsetzbar machen wollten, weil einfach keiner Bock drauf hatte. Tatsächlich, das macht man hier halt einfach kurz mal. Ja, Digitalisierung, digitale Patientenakte, digitale Termine, Online-Rezeption und so weiter und so fort. Das ist ja kurz mal zu machen. Das ist ja easy. Man muss es halt nur einfach machen, tatsächlich, ja. Und das ist so ein bisschen innovatives Denken, so ein bisschen, wir machen jetzt mal vorwärts und wir müssen jetzt auch was machen. Die Spatzen schreien es vom Dach, dass die Beitragssteigerung der gesetzlichen Versicherung, die wir dieses Jahr bekommen haben, nächstes Jahr nochmal kommt. Und wenn wir Pech haben, das Jahr darauf nochmal kommt. Und dann wird sich das gesetzlich versicherte System kein Mensch mehr leisten können. Das wird nicht funktionieren. Ja, und dann muss man sich was Neues überlegen.
Du hast es ja richtig angesprochen. Der Punkt ist, glaube ich, schon auch, dass diese sozial Schwachen praktisch dann wieder die, auf Deutsch gesagt, die Gearschten sind, weil die haben nicht mehr Möglichkeiten. Diejenigen, die es sich aber gegebenenfalls leisten können, und es wurde ja immer wieder mal versucht, auch mit IGEL-Leistungen und so weiter zu arbeiten. Funktioniert ja leider auch nicht, weil da waren sie dann ja schon schlau genug, muss man sagen, und haben einfach in diese ganzen Grundpauschalen, die da so in so einer EBM enthalten sind, Punkte reingesetzt, die dann wieder nicht geigelt werden können, um den Patienten praktisch eigentlich besser versorgen zu können, sind aber dann abgedeckt über diese Ziffern. Ich sehe es genauso wie du. Ich sehe es sehr schwierig. Ich beschäftige mich ja viel auch mit diesem Thema Gesundheitspolitik, und das ist immer sehr schwierig, wenn man dann darüber diskutiert oder auch mit verschiedensten Leuten dann auch mal ein Streitgespräch führt und dann heißt ja, was würdest du denn ändern wollen? Wir hatten es ja in der Folge von der Frau Dr. Heider auch, die einfach nur gesagt hat, auch 88 Versicherungen.
Ja. Ich folge bei dir.
Warum brauchen wir 88 Krankenversicherungen? Für mich ist tatsächlich auch noch
mit einem zu 97% deckungsgleichen Leistungskatalog.
Ja.
Das heißt, die liefern alles dasselbe. Wir haben aber 88 mal die Verwaltungskosten. Wir haben 88 mal eine Vorstandsetage. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen, also wenn ich richtig rumspinnen darf, ja, wir brauchen 4 Versicherungen. Eine, die auf Kinder spezialisiert ist, eine, die Jugendliche und junge Erwachsene abdeckt, eine, die ab Mitte 30 greift bis zum Renteneintritt, und eine, die sich besonders gut mit Geriatrie, Rehabilitation und alten Menschen auskennt. Wir brauchen meiner Meinung nach 4 Versicherungen. Das ist wild ohne jeglichen politischen Hintergrund wild gesponnen, ja. Aber wenn wir Versicherungen haben, die spezialisiert auf ihr Patientenklientel reagieren können und da auch Erfahrungen haben und auch ihre Niedergelassenen und ihre Klinikärzte kennen und wissen, da können wir die Kinder mit dem Wasserbruch hinschicken, da können wir die Kinder mit zyklischem Fiebersyndrom hinschicken und da schicken wir die Kinder hin, die quasi das Essen nicht korrekt sprechen, ja. Dann kann man da so viel Effizienz rausholen. Im Umkehrschluss wird man sich daran gewöhnen müssen, dass die Wege länger werden. Ja, aber Mai, salopp gesagt, irgendwas ist immer, ja. Und 88 Versicherungen, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen einzigen Grund dafür, meiner Meinung nach.
Für unsere treuen Zuhörer kann ich schon mal ein kleine Teaser-Info rausgehen. Mitte September erscheint die Folge mit einem Geschäftsführer Krankenversicherung, wo wir genau dieses Thema auch natürlich drin haben. Jetzt haben wir es schon gehabt, Gesundheitssystem in dem Gesamten. Du hast erklärt mal aus deiner Sicht, und das muss ich dir wirklich hoch anrechnen, zu sagen, es geht so nicht. Ich kann keine so und so viele Kinder operieren, wenn ich nicht einen Puffer im Hintergrund habe. Mhm. Das ist bei dir eben die plastischen Geschichten. Ich finde das sensationell, dass du es überhaupt machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne genug, die sagen würden, ne, machen wir trotzdem nicht, weil muss ja auch noch was verdient werden in dem Gesamten. Ich eine Praxis, die wir beide gut kennen auch, gibt jetzt auch den Kassensitz ab, eben weil sie sagen, dass sie können sich nicht mehr leisten, es geht nicht mehr. Wir werden sehen, was da in dem Bereich passiert, gerade in dem Bereich HNO-Medizin. Ich habe das tatsächlich ja auch im Vorfeld relativ stark beäugt nach unserem Gespräch und habe festgestellt, das ist wirklich ganz krass, also dass das überhaupt nicht finanziell andeutungshalber abgedeckt ist. Ja. Zum Schluss möchten wir jetzt nochmal auf das schauen, was über Fakten, Fachwissen hinausgeht, auf Haltung, Erfahrung und den Wunsch, mit Medizin wirklich etwas zu bewirken. Gibt es einen Moment in deiner Laufbahn, der dich besonders berührt hat?
Gibt's viele. Ich war lange in der Uniklinik. Viele Momente. Ganz viele Momente. Ja, das ist immer wieder beim Thema Kinder. Also es ist tatsächlich so, wenn mich irgendetwas, also berührt, wir bleiben bei berührt, nicht bei geprägt. Geprägt war was ganz anderes, aber
genau.
Bei berührt ist es wirklich, es sind einfach die Kinderpatienten. Ja, da bin ich innen drin quasi ein innerliches Gummibärchen, da bin ich zu weich für den Job. Es ist einfach bei Kindern, wenn man da was auf die Reihe gekriegt hat und das Kind dann da quasi gesund und die Eltern dankbar sind und die dann da rauslaufen, das ist, also nichts ist besser als das. Das muss man ja leider echt sagen.
Timo, jetzt haben wir dich ja in der Folge als wirklich aufrichtigen, klaren, strukturierten, zielstrebigen und vor allem sehr empathisch und freundlichen Arzt kennengelernt. Und du hast unseren Hörern wahnsinnig viel Gutes mitgegeben und auch den Bereich der Kinder- und Jugend HNO-Medizin da auch näher gebracht. Mich würde jetzt mal ganz detailliert interessieren, was bedeutet für dich persönlich gute Medizin?
Also tatsächlich wissenschaftsbasiert, evidenzbasierte Medizin, leitliniengerechte Medizin, dass man tatsächlich, also der Punkt, warum diese Medizin meiner Meinung nach, oder also der Punkt, warum diese Medizin wohl nicht den höchsten Stellenwert in der Bevölkerung genießt, ist die Tatsache, dass wir zum Zuhören keine Zeit haben. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum paramedizinische Aktivitäten, die in den meisten Fällen das Geld nicht wert sind, so einen hohen Zulauf haben. Weil was die können, ist natürlich in einem Selbstzahler-Setting sozusagen zuhören. Die haben Zeit für ihre Patienten. Ja. Wir versuchen das abzufangen, indem wir quasi verschiedene Terminkategorien haben, wo wir schon versuchen, so ein bisschen eine Wettervorhersage zu fällen, wie viel Zeit braucht denn der jetzt. Ja. Aber wenn man wirklich sauber zuhört, die Anamnese ist immer noch meiner Meinung nach das mit Abstand mächtigste Instrument in der Medizin. Kein Gerät ist so gut wie die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn man den Leuten zuhört und wenn man die Leute einmal sauber fragt, dann kann man danach die wissenschaftlich korrekte Therapie durchführen. Ich glaube, die, nennen wir sie von mir aus wieder Schulmedizin, ich mag das Wort überhaupt nicht, hat nur deswegen so einen schlechten Ruf, weil auch wieder meiner Meinung nach Ärztinnen und Ärzte wahrscheinlich falsche Therapie wählen, weil sie wahrscheinlich vorher einfach nicht genug zuhören konnten. Die hätten das schon gewusst, wenn sie es gemerkt hätten, um es mal so auszudrücken, ja. Und ich bin, also wie gesagt, wenn wir ein bisschen mehr Zeit kriegen würden für die Patienten, ein bisschen mehr zuhören könnten und wenn man sich mehr an der Wissenschaft, mehr an der Evidenz und mehr an der Forschung orientiert und wenn man als Arzt auch einfach mal zugeben kann, hey, du, weißt du was, ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wir fangen jetzt mal damit an. Wird schon gehen. Ja, und es geht dann meistens auch tatsächlich, ja. Dann, wenn das so ein bisschen so eine ehrliche, empathische, wissenschaftsbasierte Medizin, das wäre so meine Vision von der ganzen Geschichte. Ja, und ich will die unehrliche Medizin jetzt nicht verteidigen, ja. Aber es ist halt einfach so, wenn ich mich an meinen alten Chef in Ulm erinnere, wenn da ein Patient vor ihm saß zur Patientenvorstellung in der Oberarztvorstellung und der hat sich das angeschaut und der hat sich das angeguckt und hat es sich angeguckt und hat dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Das ist Schwachsinn. Ja, der konnte Patienten noch ohne wirtschaftliche Gedanken wegschicken. Das konnte der einfach, weil ob dieser Patient operiert wird oder nicht operiert wird oder behandelt wird oder nicht behandelt wird, war für ihn wirtschaftlich unerheblich. Und je mehr, es ist meiner Meinung nach eine kardinale Fehlentscheidung, das Gesundheitssystem profitabel gestalten zu wollen. Weil in dem Moment, in dem man das macht, hat man immer moralisch weiche Menschen, die sagen, ach, Ihnen verkaufe ich mal die Premium-Linse, weil die kostet 800 Euro mehr. Und dann wird quasi alles geigelt, was bei 300 auf dem Baum ist. Und das ist meiner Meinung nach der vollkommen falsche Weg, ja. Und wenn man von den Entscheidungsträgern, was Therapie angeht, von Ärztinnen und Ärzten, die wirtschaftliche Verantwortung ein bisschen runternimmt, dann können die sich's auch wieder leisten, einem Patienten oder einer Patientin zu sagen, wissen Sie was? Das ist eine schlechte Idee. Das lassen wir jetzt einfach mal.
Ich bin da voll bei dir und es ist schön, dass wir jetzt in den vielen Folgen, die wir bereits ausgestrahlt haben, glaube ich, die Hälfte der Folgen genau das mit der wirtschaftlichen Sichtweise gehört haben, dass es genau der falsche Ansatz ist, weil es am Ende tatsächlich um den Patienten geht. Manchmal sind es die kleinsten Patientinnen und Patienten, die uns die größten Fragen stellen. Und manchmal genügt ein kurzer Blick, ein Lächeln oder ein echtes, klares Wort nach einer Behandlung, um zu wissen, warum wir das alles tun. Wir danken dir, Timo, für deine Einblicke in eine HNO-Medizin, die nicht nur funktionell denkt, sondern menschlich fühlt. Für die vielen praktischen Tipps, die du heute uns mitgegeben hast, vor allem deine ehrliche Haltung. Wir hoffen, dass Eltern, Fachleute und alle, die zuhören, heute etwas mitgenommen haben für den Alltag, für mehr Verständnis und für eine Medizin, die auch kleine Menschen große Aufmerksamkeit schenkt. Danke dir, Timo, dass du Teil unserer Folge warst heute.
Vielen Dank auch.
Und ich danke dir für die Gastfreundschaft hier. Und wünsche unseren Hörern einen schönen Tag noch. Macht's gut und vergesst nicht, wir können nur so weitermachen, wenn ihr uns ein Like da lasst, wenn ihr uns abonniert. Bis dann, euer Zwischenvisite und Vision-Team.
Das war Zwischenvisite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisite und Vision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischenvisite und Vision – Medizin im Gespräch.